Okay, dann freue ich mich, euch alle sehr herzlich zu Hirnehacken der Hackback Edition begrüßen zu dürfen. Heute unsere zwei Vortragenden, Linus Neumann und Kai Biermann, beides bekannte Gesichter hier. Linus, bekannt als IT-Security-Consultant und hat das zweifelhafte Vergnügen, schon mit unterschiedlichsten Ransomware-Gangs verhandeln zu dürfen oder zu müssen. Kai Biermann ist Investigativjournalist und hat unter anderem Mitglieder der Ransomware-Gang Conti entdeckt, aufgedeckt. Und heute werden Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, wie man so spieltheoretisch das ganze Verhandeln mit Ransomware-Hackern angehen kann und was da die spannenden Strategien sind. Bitte ein ganz herzliches Willkommen für Linus und Kai.
Hallo Kongress, eine Ehre hier zu sein. Danke euch. Das ist der Linus. Der wurde ja schon kurz vorgestellt. Der mag gern reiten, schwimmen und hacken. So viel zu seinen Hobbys. Er wird öfters mal angerufen, wenn irgendwo eine Firma gecybert wird. Und deswegen steht er hier.
Das ist der Kai. Der hat keine Hobbys, die er öffentlich nennen möchte. Und ruf gern mal an, wenn jemand gecybert wird, weil er im Investigativressort von Zeit und Zeit online arbeitet. Und wenn dieses Telefon so bei mir klingelt, ist eigentlich der erste Satz immer so: Linus, du musst uns sofort helfen, wir werden erpresst. Und so als Einstieg möchte ich mal einen Fall von vor gar nicht allzu langer Zeit schildern, wo ein Hacker oder eine Hackerin von einer eigenen Domain eine E-Mail-Adresse geschrieben hat, eine E-Mail geschrieben hat: Ich wurde angeheuert, um Ihre Webseite zu hacken. Ich habe Zugriff auf alle Kundendaten. Und mein Kunde, also der mich beauftragt hat, zahlt zu wenig. Deswegen können Sie jetzt Ihre Daten zurückkaufen und ich sage Ihnen die Schwachstelle. Klang schon mal jetzt nicht so auf Anhieb überzeugend, ja? Und dann auch, was ich sehr schön finde, ist so unmittelbare Selbstbeschuldigung. So, mir ist klar, dass es Ihre Daten sind und ich der Kriminelle bin, der sich Zugang zu Ihnen verschafft hat. Wären Sie jetzt aber nicht emotional, stellen Sie sich einfach nur mal den Schaden vor, wenn ich veröffentliche. Ja. Und ich habe ja schon gesagt, das war ein Erpresser. Ja, und er hat dann seine Forderung uns mitgeteilt. Ich will 2000 Euro. Ja, wir haben dann halt die SQL-Injection gefixt. Und ich sag mal so, mit ein bisschen mehr Forderungen hätten wir ihn wahrscheinlich auch ernst genommen. Haben uns dann aber entschieden, vielleicht erstmal nicht zu antworten. Woraufhin er sagte: Ich muss dem Kunden jetzt in 24 Stunden antworten und Sie müssen sich jetzt entscheiden. Das ist kein Bluff. Dann haben wir erstmal einen Tee getrunken. Und dann schrieb er wieder: Ich gebe Ihnen nochmal 24 Stunden. Aber dann. Na, haben wir gesagt: Ja, doch, ist ein Bluff. Ja. Haben also erstmal nichts gemacht und dann schrieb er: Also, ich gebe Ihnen jetzt noch ein letztes Mal 24 Stunden, dann aber wirklich. Und dann wurden die Drohungen, er sagt er, und Sie haben können sich gar nicht vorstellen, was jetzt noch alles passiert. Und ja, ich sag mal so, der Kunde wurde auch so: Was, wenn der noch irgendwas anderes hat? Und wir so: Naja, also wenn der noch irgendwas anderes könnte, dann wird der wahrscheinlich nicht 2000 Euro fordern. Und wir haben uns aber gewundert: Was ist das denn für einer? Ja? Also was ist das für ein Typ, der so richtig wohlformulierte, lange E-Mails schreibt? Ja? Und uns war irgendwie nicht so klar, es war wohlformulierte Sprache, ich sag jetzt nicht welche, aber sie war schön formuliert. Und wir hatten zwei Hypothesen. Die eine war, dass es irgend so ein Abiturient, der von zu Hause im Kinderzimmer irgendwie meint, er wäre jetzt der große Hacker, weil das könnte erklären, dass er 2000 Euro für viel Geld hält. Oder es ist irgendjemand mit ChatGPT in Indien oder so, für den das potenziell auch viel Geld wäre. Also haben wir uns überlegt, naja, lass uns doch mal rausfinden. Ja, haben wir uns entschieden, wir antworten doch mal. Und haben dann gesagt: Also pass auf, du solltest deine Server echt nicht in der EU hosten, weil die Polizeibehörden hier arbeiten zusammen, ja. Und diese Domain, die du da hast, ne, die solltest du echt nicht mit der Kreditkarte zahlen. Und wenn du deinen SQL-Map-Angriffe machst, so versuch das doch mal über Tor wenigstens statt von deinem anderen V-Server aus, ja? Kam erstmal nix. Und dann haben wir gesagt, pass auf, in 24 Stunden geht unser Bericht als LKA. Die Datenschutzmeldung haben wir ohnehin schon gemacht. Was soll schon noch kommen? Ja? Dann haben wir ihm ein Angebot gemacht, haben gesagt, pass auf, wenn du deine Daten löscht, bekommst du einen McDonald's-Gutschein über 100 Euro. Und dann kam eben so, ey, meine Offshore-Server sind verschlüsselt. Wir so, was für Offshore-Server, was für Verschlüsselung? Ich will 2000 Euro. Sie haben 24 Stunden sonst. Dann war wieder die große Sorge, was macht er denn jetzt noch? Ne? Ja, haben wir gewartet und dann kam DDoS. Und dann haben wir Cloudflare dazwischen geschaltet. Und dann waren wir fertig. Ja. Weil wir haben natürlich aus zwei Gründen hier nicht bezahlt. Erstens, die Forderung war viel zu gering. Das Geld wäre viel zu schnell weg gewesen und der wäre wiedergekommen und hätte mehr gewollt. Und ja, ist auch nichts weiter passiert. Aber natürlich sind nicht alle Diskussionen oder alle solche Fälle, wenn man mit einem verwirrten Einzeltäter zu tun hat, so glimpflich und so einfach.
Und vor allen Dingen so lustig. Das hier ist einer. Das ist so ein Einzeltäter. Der hat mutmaßlich, muss ich an dieser Stelle sagen, weil er steht gerade erst vor Gericht und ist noch nicht verurteilt. Und er bestreitet die Tat, obwohl es ziemlich gute Indizien gibt, wie ihr gleich sehen werdet. Das ist so ein Einzeltäter, der hat in Finnland eine Firma erpresst, Vastamo, die Therapiezentren betreibt, psychiatrische Therapiezentren. Und hat sämtliche therapeutischen Unterlagen gecybert, kopiert. Der hat sich alle Protokolle aus Therapiesitzungen, alle Diagnosen von vielen, vielen finnischen Menschen von deren Servern geholt und hat anschließend gesagt, ich will nicht 2000 Euro, sondern 40 Bitcoin. Das waren damals, ist schon zwei Jahre her, circa 180.000 Euro. Und die Firma hat nicht reagiert. Die hat Tee getrunken. Und daraufhin hat er den Patienten und Patientinnen eine Mail geschickt. Die Daten hatte er ja. Und hat gesagt, okay, die Firma zahlt nicht, dann will ich von euch Geld. 200 Euro in Bitcoin, damit eure Therapieunterlagen nicht im Netz veröffentlicht werden. Wer macht denn sowas? Hier ist so eine Selbstbeschreibung von ihm, könnt ihr mal lesen, wenn ihr Zeit habt. Ein lustiger junger Mann, 25 ist er inzwischen. Er glaubt, er ist ein großer Philanthrop und hat beim Umgang mit Tieren schon viel übers Leben gelernt. Vor allem hat er früh schon Ärger gemacht. Er hat mit 15 seine erste Verurteilung kassiert. Damals war er an DDoS-Attacken beteiligt und an einem Hobby namens Swatting. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist, wenn man Leuten die Polizei nach Hause schickt, ohne Grund. Kann sehr ärgerlich sein. Zurück zum Fall. Der hat in Finnland für ziemliche Aufregung gesorgt. Das ist die damalige finnische Innenministerin. Die fand diesen Data Breach ein ziemlich shocking Act. Und die Formulierung ist interessant, weil es mehr ein Fall von Data Breach ist als ein Fall von Hacking. Denn, und jetzt kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt in unserem Talk, die Betroffenen sind oft nicht so ganz unschuldig an dem ganzen Problem. Der Server, auf dem alle Therapieunterlagen von allen finnischen Patienten und Patientinnen lagen, war erstens eine selbstgebaute MySQL-Datenbank, die hing zweitens im Netz, war drittens über Google zu finden und nur durch ein Standardsystem-Admin-Passwort geschützt. Auslieferungszustand sozusagen. Wer macht sowas? Er. Das ist der CEO dieser Firma, Ville Tapio. Der war ganz betroffen darüber, dass jemand seine Firma ruiniert hat. Die ist daraufhin nämlich pleite gegangen und wird bis heute verklagt dafür. Der ist nicht betroffen darüber, dass viele, viele finnische Menschen erpresst wurden, sondern darüber, dass seine schöne Firma kaputt gegangen ist. Noch ein Fakt zu den Patientendaten, den ich sehr interessant finde. Sie waren nicht anonymisiert und nicht verschlüsselt. Sollte man nicht machen, wenn man so heikle Gesundheitsdaten hat. Und die Firma hat auch Vorgaben des finnischen Gesundheitssystems umgangen zur Datensicherung. Aber zurück zu unserem Täter, weil, also er will 40 Bitcoin, Vastamo zahlt nicht. Da haben wir ihn wieder, den Kermit. Daraufhin hat er eine schlaue Idee. Er will, um seinen Druck zu erhöhen, weil das ist für den Erpressern immer sehr wichtig, wie er auch eben schon gesehen hat, er will den Druck erhöhen und sagt, okay, wenn ihr nicht zahlt, dann leak ich eben. Jeden Tag, den ihr nicht zahlt, leak ich 100 Patientenakten. Das Problem dabei war, er hat es in einem finnischen Imageboard gemacht. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jili Lauter heißt es. Das Problem dabei war, er hat so ein paar Informationen seines Servers, von dem er aus geleakt hat, mitgeleakt. IP-Adressen und solche Dinge. Woraufhin die Polizei dieser Spur folgen konnte und relativ schnell dahinter kam, dass da so ein Netzwerk von Servern existiert, dass jemand mit seiner Kreditkarte bezahlt hatte. Das wird noch schöner. Das war nicht der einzige Hinweis auf ihn, den die Polizei fand. Also, Vastamo zahlt nicht. Ja? Sind keine netten Leute. Der Mann reiste viel. Er tauchte unter. Also die Polizei hatte schon seinen Namen. Sie ahnte, wer es ist und suchte ihn in Finnland. Und er ist abgehauen ins Ausland. Hat aber die nicht sehr schlaue Idee gehabt, darüber im Internet zu posten. Ja. Er hat wieder auf diesem Imageboard Jili Lauter ein Foto gepostet, wo er an der französischen Küste es sich gut gehen lässt und sich dieses blödsinniges Wasser ins Gesicht sprüht. Und hat dieses Foto da gepostet, unter anderem von einem der Server, die im Zusammenhang mit der Tat standen, auch nicht so clever. Und noch viel lustiger, dieses Foto war so gut, dass die Polizei einen Fingerabdruck nehmen konnte. Die finnische Polizei wusste jetzt also, wo sie ihn suchen muss. In Frankreich. Übrigens an dieser Stelle möchten wir einen kurzen Gruß an Starbuck schicken. Der hat nämlich 2014 in einem Vortrag genau das prophezeit. Damals hat er von einem Foto von Ursula von der Leyen, das in der Bundespressekonferenz aufgenommen worden war, den Daumenabdruck extrahiert und bewiesen, dass das geht. Danke, Starbuck. Die finnische Polizei hat dir zugeschaut.
Nachdem wir uns jetzt mit ein paar Amateuren auseinandergesetzt haben, die eure Unternehmen ruinieren können oder sich selbst oder beides, wollen wir uns mal kurz ein bisschen mit Profis auseinandersetzen. Und für mich ist das ein bisschen ärgerlich, weil ich darüber in vielen Vorträgen seit nunmehr 7 Jahren rede. Ja? Und zwar Ransomware. Es ist wirklich nichts Neues. Aber ich möchte kurz eine kleine, verkürzte, subjektive Geschichte der Ransomware erzählen. Ungefähr 2016 ging es los mit Locky. Das war so eine Ransomware fürs Privatkundengeschäft, hat irgendwie so Localhost sofort verschlüsselt und irgendwas im Bereich von ein paar hundert Euro verlangt. Ja. Es kam dann später WannaCry, das war im Prinzip auch so eine Localhost-Ransomware, aber verbunden mit dem Eternal Blue Exploit, hat also im lokalen Netz nach SMB-Shares gecheckt und die auch nochmal infiziert. Ja. Also ging so ein bisschen weiter rein. Irgendwann 2018 müsste Ryuk damit angefangen haben zu erkennen, dass das Backup der natürliche Feind der Ransomware ist und hat sich darauf konzentriert, in Richtung AD-Compromise zu gehen, also das komplette Active Directory zu übernehmen und von dort aus, in meisten Leute hängen ja dummerweise ihren Backup-Server ins Active Directory, was die schlechteste Idee ist, die man haben kann. Und dann zerstören sie also erst die Backups und rollen dann über eine Group Policy die Ransomware auf allen Hosts aus. Ja, das fing so ungefähr 2018 an. Und 2019 fing es an, dass Maze sich auch so ein bisschen mehr auf File-Shares spezifisch konzentriert hat und auf das Modell der Double Extortion. Double Extortion könnt ihr euch so vorstellen, dass man also, ich erkläre es gleich, ja, weil ich möchte eigentlich noch mal kurz darauf eingehen, wie katastrophal es ist, dass wir 2023 noch darüber reden. Ja? Seit 2019 mindestens ist das die gleiche Masche, seit 2016 ist es ein Geschäftsmodell. Und es sollte einfach so sein, wie in jedem IT-Security-Lifecycle, du hast eine Prävention, wenn die fehlschlägt, hast du eine Detektion und wenn die fehlschlägt, hast du eine Recovery. Die meisten Leute gehen davon aus, dass es vielleicht nicht ganz so gut bei ihnen aussieht. Ne? Sie haben eine Prävention, vielleicht eine Detektion und die Recovery ist eigentlich nicht ganz so gut. Aber wie es wirklich in der Realität für sie aussieht, ist so. Und wenn man das mal nicht grafisch versinnbildlicht, sondern so wie dann eine Webseite aussieht, das wäre jetzt hier, ich glaube, Black Cat Alfie, die vor 2-3 Wochen hochgegangen sind. Dann sieht das ungefähr so aus. Du hast eine Webseite, Forderung, das ist ein Hidden Service. Und da wird dir dann erklärt, wie du Bitcoin kaufen kannst. Habe ich in Hirne Hacken schon ausführlich erklärt. Die Leute, die Webseite sehen, führen dann als nächstes ungefähr zu dieser Situation. Have you tried paying the ransom? Weil das die einzige Möglichkeit ist, an die Dateien wieder ranzukommen. Wenn man das tut, sieht eine Seite ungefähr so aus, wo es ein bisschen Instruktionen gibt, wie man die Dateien wieder herstellt. Und außerdem sind die Angreifer so nett, sie versprechen den kompletten Bericht, wie sie reingekommen sind. Und ich denke natürlich als Security Consultant, alles klar, ein ordentlicher Bericht, ja cool, so ein Red Team Bericht, da bin ich mal gespannt. Das ist er. Ja, und das ist eine Standardantwort, die kommt in dem Moment, wo die Bitcoins gezahlt sind, erscheint die im Chat, ja, also quasi in der gleichen Zeit. Das heißt, die ist hardcoded in dieser Webseite drin. Und das bedeutet, diese Angreifer sind absolute One-Track-Ponys, die haben es hier mit Metapreta gemacht. Ja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie wenig IDA du brauchst, damit man Metapreta nicht erkennt. Ja, und diese Angreifer sind One-Track-Ponys und du bist ihr Opfer. Wir alle kennen diesen klugen Satz. Übrigens kann man immer sagen, nur nicht beim Incident. Der kommt, also. Kommt nicht an. Ja, learn from my fail. Ja. Ich habe gerade gesagt, wir sprechen über Double Extortion. Double Extortion funktioniert so: Die Angreifer haben gemerkt, dass das Backup für sie ein Problem ist und sagen, Backup haben wir auch. Und das werden wir jetzt veröffentlichen. Ja, das heißt, sie erpressen dich einerseits oder sie verlangen Lösegeld für deine Daten und erpressen dich gleichzeitig mit der Veröffentlichung, haben also jetzt 2 Druckmittel gegen dich, mit denen sie versuchen, Geld von dir zu bekommen. Und das Ganze passiert jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und irgendwie, Kai schreibt drüber, ich rede drüber, die Deutsche Bahn hat es schon mal auf ihren Anzeigetafeln gehabt. Ja. Aber niemand kümmert sich drum. Und wenn du die Zeitung aufmachst, ja, was wird diskutiert? Cyberwar. Wie fürchterlich wäre das, Kai, wenn der Cyberwar jetzt käme?
Ja, schrecklich, oder?
Das wäre doch total schlimm.
Ja. Mir wird es langsam langweilig, über Ransomware zu schreiben, ganz ehrlich. Weil es so vorhersagbar ist. Und wenn man sich nur einen kurzen Moment vorstellen würde, überall in Deutschland würden maskierte Menschen in große und kleine Firmen reinrennen, ja? Würden die Computer nehmen und wieder rausrennen. Was wäre in diesem Land los? Also bei großen Firmen, ja, Metro und wen's alles, Continental und wen's alles erwischt hat, da rennen 100 Leute rein, ja, reißen alle Rechner aus der Wand und verschwinden. Was wäre in diesem Land los, wenn das jeden Tag 3-mal passiert? Ja, wir hätten den Kriegszustand, den Cyberwar. Keinen interessiert, weil es digital passiert. Und das verstehe ich immer nicht.
Ich denke also, der Cyberwar, vor dem sich alle fürchten, übrigens ein absolut fürchterlicher Begriff, den ich mir nicht zeigen machen möchte. Die Schrecken des Krieges sind unvergleichbar mit ein paar Scharmützeln im Internet. Ja, das ist klar vorweg zu sagen. Aber wenn wir uns davor fürchten, digital angegriffen zu werden, dann könnten wir wahrscheinlich im Moment irgendwann mal zu der Ansicht kommen, dass wir das Falsche fürchten und es jetzt schon schlimmer ist, als wir fürchten. Und wir müssen die bittere Erkenntnis sehen, dass wir längst dagegen hätten etwas unternehmen können. Und wenn irgendwann einmal der große Cyberwar losgeht, werden die Angreifer auch nicht anders vorgehen als die Angreifer, die uns heute schon Millionen und Milliarden Schäden verursachen. Deswegen gibt es in diesem Vortrag die einzig wichtige Folie, die ich einmal kurz runterrattern möchte, bevor wir uns wieder den Angreifern widmen und den schönen Verhandlungen mit ihnen. Was ihr in einer solchen Situation braucht, wenn ihr von Ransomware getroffen seid, ist ein priorisiertes Wiederherstellungskonzept. Euer Problem ist nicht, dass alle Dateien weg sind. Euer Problem ist, dass die Dateien von gestern und von vor 2 Wochen weg sind. Das Langzeitarchiv ist gar nicht das Problem. Das Problem, was diese Unternehmen haben, ist, dass die Produktion oder der Geschäftsbetrieb unmittelbar sofort stillsteht. Und das kostet sehr viel Geld. Was gibt's also für Best Practices für eure Backups? Sie müssen unveränderbar sein. Write-only Backups. Eine Nutzerin darf nicht in der Lage sein, ihre eigenen Backups zu löschen, und es darf auch nicht ein Admin oder eine Adminar in der Lage sein, diese Backups zu löschen. Zumindest nicht mit den Rechten, die im AD vergeben werden. Es muss unabhängig sein auf einer eigenen Infrastruktur. Es muss isoliert sein, also komplett getrenntes Identity Access Management. Keinesfalls im Active Directory. Wer den Backup-Server administriert, geht mit einer Tastatur und einem Bildschirm in den Serverraum und steckt die da dran. Keine Remote-Administration von dem Backup-Server, keine Verbindung in euer AD. Wir machen natürlich versionierte Backups, damit wir auch frühere Zustände wiederherstellen können. Wir machen verifizierte Backups. Man könnte das ja einfach mal prüfen, bevor man es braucht. Ja? Wie viel Geld könnte man da sparen, wenn man dann auch noch einen Fehler entdeckt? Wir überwachen das Backup, also ist ein Backup erfolgt und ist der Datenbestand auf dem File-Server integer. Und vor allem machen wir unsere Backups risikobasiert, also die Wiederherstellung des Geschäftsmodells wird priorisiert. Die meisten Daten, die ihr Backup, werdet ihr im akuten Fall nicht brauchen. Ja? Wenn ihr mal jemanden seht, der dann so ankommt und sagt, wir haben alles auf Tape. Und du denkst, okay, weißt du, wie lange das dauert, dieses Tape einzuspielen? Dann verstehst du, dass potenziell auch Leute diese Zahlungen in Erwägung ziehen, die Backups haben. Also bitte, 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 das sind alle Lehren, die es hier zu ziehen gibt. Und das, was wir gleich über Verhandlungen berichten, das vergesst ihr am besten wieder ganz schnell. Das war nur, um euch hierher zu locken, weil uns Leute immer danach fragen, wie denn so eine Verhandlung läuft.
Ich entschuldige mich für diesen Vortrag. Es war etwas lehrerhaft, aber ich glaube, es musste sein. Kommen wir zurück zu den lustigen Leuten. Wir sind ja durch eine Verkettung unwahrscheinlicher Zufälle beide Psychologen mal gewesen und haben noch dazu dasselbe an derselben Uni studiert, wie wir später festgestellt haben. Deswegen interessieren uns natürlich die psychologischen Effekte dahinter und auch die Psyche der Täter. Deswegen wollen wir hier so ein paar vorstellen, damit ihr eine Vorstellung dafür kriegt. Was sind das für Leute eigentlich? Ja? Warum sind die kriminell? Was tun die? So. Und wir fangen mit einem sehr prominenten und schillernden Fall an. Ihr seht da Maxim Jakubets, das ist ein junger Russe. Ich habe ihn hier sowas wie der Pate genannt, weil er ist eine Ausnahme. Er ist ein sehr klischeehafter krimineller Typ, wie ihr gleich noch sehen werdet. Also nicht nur, ja, das ist ein Lamborghini Huracan, den er da fährt, das ist seiner. Das Klischee geht noch viel weiter, wenn ihr das Nummernschild betrachtet. Falls ihr Russisch könnt, da steht W-O-R, nicht Bor, sondern Vor. Und Vor übersetzt heißt Dieb. Seine ganze Gang fuhr mit diesen Nummernschildern rum. Das konnte er problemlos tun, weil er hat die Tochter eines FSB-Offiziers geheiratet und muss in Russland nicht viel fürchten. Klischeehaft, weil er so richtig bling-bling protzt mit seinem Reichtum und er und seine Freunde sowas machen. Das ist die Lomonossow-Universität mitten in Moskau. Niemand stört sie dabei, wie gesagt, FSB-Offizier, Polizei bestochen und so weiter. Diese Gang, die sind sowas wie die Großväter der Ransomware. Die nannten sich Evil Corp, auch da waren sie relativ eindeutig in ihrer Bezeichnung. Die haben schätzungsweise, es sind immer Schätzungen von Ermittlern, deswegen, wer weiß, ob es stimmt und wie viel es wirklich war. Die haben mit ihrem Banking-Trojaner namens Zeus oder Zeus ca. 70 Millionen Dollar erpresst, indem sie Online-Banking-Informationen abgesaugt und dann ausgenutzt haben. Und die werden gesucht. Ne? Also das FBI hätte sie gern. Sie sitzen in Russland, werden da auch nicht wegfahren und sicher auch keinen Urlaub woanders machen als auf der Krim. Das Interessante ist, weswegen wir sie hier drin haben, sie sind wirklich sowas wie die Großväter der Ransomware-Modelle, die uns heute plagen. Also die Wirtschaft mehrheitlich. Sie haben RAS erfunden, Ransomware as a Service. Also sie haben irgendwann aufgehört, das Zeug selber einzusetzen, sondern sie haben es vermietet, verkauft. Hier sind sie nochmal ein bisschen größer. Nette junge Leute. Sie haben angefangen, ihre kriminellen Fähigkeiten aufs Programmieren zu beschränken und anschließend in kriminellen Foren ihre Tools anzubieten. Und wie sehen Leute aus, die sowas dann weiterverkaufen? So. Das ist Daniil Schtschukin. Der wurde so noch nicht öffentlich genannt. Der ist einer der Menschen, die davon lebt, diese Vermietung zu organisieren. Höchstwahrscheinlich, muss ich an der Stelle sagen. Er ist auch nicht verurteilt, hat auch Russland bislang nicht verlassen. Das da ist in Antalya, da glaubte er noch reisen zu können. Da hat er diese Yacht gemietet mit Freunden zusammen. Wer ist dieser Mensch? Auch ein junger Russe, etwas begabt, was die Technik angeht, lebt in Krasnodar, mag BMWs und Gucci und große Feste, zeigt sich gern mit seiner Frau und mit Freunden, denen er das Essen bezahlt. Der hat Webseiten für Online-Casinos und Krypto und anderen Schmuddelkram. Und der vermietet oder hat vermietet R-Evil, ein weiteres großes Ransomware-Familienmodell. Und er scheint nicht schlecht davon zu leben. Hier ist er wieder, breites Lächeln. Das im Arm ist seine Frau, die tut hier nichts zur Sache, deswegen ist sie so ein bisschen ausgeblendet. Und leider wollte der nicht mit uns reden, ich weiß auch nicht warum, wir haben es versucht. Also ich habe ihm viele E-Mails geschrieben, die er nie beantwortet hat. Das Interessante an dieser Stelle, man beachte seine Uhr, falls ihr die erkennen könnt, hier ist sie größer. Das ist eine Vanguard Encrypto. Also die Uhr allein kostet schon so 50.000 bis 70.000 Euro, wenn man auf so hässliche Uhren steht. Und statt der 12 ist da ein QR-Code eingraviert. Damit wirbt die Firma, dass man da seine Bitcoin-Wallet eingravieren kann. Die öffentliche.
Das muss man sich auch erstmal leisten können.
Genau. Wir konnten sie leider nicht entschlüsseln. Also ich habe es versucht, aber wir konnten sie leider nicht lesen. Das FBI konnte es. Das FBI hat gerade erst, noch gar nicht so lange her, $317.000 von ihm beschlagnahmt. Also die Krypto sind now in den Händen des FBI. Ich glaube übrigens, das FBI ist der größte Halter von Bitcoins überhaupt weltweit, oder? So, er selbst wurde nicht gefasst, aber na, junge Russen, die sich für unverwundbar halten, das ist ein wichtiger Aspekt dabei, weil sie entweder Behörden bestechen oder direkt in Verbindung stehen mit Behörden, die sind so relativ, die bilden so eine relativ kleine Gruppe der Hinterleute dieser ganzen Ransomware-Modelle, die sind aber nicht die große Masse, die sind wirklich Ausnahmen. Die eigentliche Arbeit machen, die sehen anders aus. Das hier ist eine Wohnung in einem relativ runtergekommenen Neubaublock in Kharkiv in der Ukraine. Straße ist 23. August, wen es interessiert. Den Namen nenne ich hier nicht, weil dieser Mensch nie verurteilt wurde und nicht mal angeklagt. Der wurde laufen gelassen, ich erzähle auch gleich warum. Deswegen hier nur sein Name, in dem er im Internet unterwegs war, Jeep. Der erklärt sich auch gleich. Dieser Mann war für Emotet unterwegs. Emotet ebenfalls, eine riesige Ransomware-Familie, ja, die weltweit tausende Opfer verursacht hat. Das BKA nannte Emotet einen der gefährlichsten Trojaner weltweit. Und BSI-Chef Arne Schönbohm, Ex-BSI-Chef Arne Schönbohm, falls sich noch jemand an ihn erinnert, nannte es den König der Schadsoftware. Aber, und deswegen zeigen wir es hier, auch Emotet machte Fehler. Die haben einen Server in Brasilien offen gelassen, sodass dort Serverlogs rumlagen, die Ermittlungsbehörden finden konnten. Und dank dieser Serverlogs hangelten sie sich durch die gesamte Infrastruktur dieser Gruppe und kamen, zumindest nach Angaben des BKA, zu dieser Wohnung. Dort laufen alle Fäden zusammen. Und deswegen gab es da 2021 diese Wohnungsdurchsuchung. Ne? Polizia steht da auf der Jacke, also die ukrainische Polizei. Bricht da gerade ein, BKA-Beamte waren dabei. Ja, also da liefen alle Fäden von Emotet zusammen. Hier.
Sieht aus wie bei mir.
Okay, du hast auch Flohmarktzeug. Das ist der Schreibtisch dieses Mannes. Das ist die Wohnung eines damals 47 Jahre alten Ukrainers, seines Zeichens Systemadministrator für Linux. Und der wartet Server für kleine Firmen. Und er tut das für kleines Geld. Und der hat mit uns geredet, der war sehr nett und sagte, also dass auf diesen Backends gefährliche Trojaner waren, ich wusste es nicht. Er hat sich nicht dafür interessiert wahrscheinlich. Er hat 12 Server von Emotet gewartet und nahm dafür $40 pro Server und Monat. $480. Ich finde das interessant, weil auch so gigantische Erpressungsmodelle, ja, wir reden über gigantische Erpressungsmodelle, die weltweit funktionieren, basieren auf solcher Infrastruktur. Nach Auskunft der Polizei, die da in der Wohnung war, da sieht man sie nochmal, war ein Großteil davon vom Flohmarkt. Jahre alt. Übrigens, könnt ihr kyrillisch lesen, da steht Department Kieper Polizei, finde ich toll. Falls irgendjemand hier mal so Aufkleber macht, ich hätte gerne ein paar davon.
Kommen wir zurück zu einer anderen Ransomware-Gang. Ich habe ja gesagt, dass ich öfter mal die Freude habe, mich mit denen auseinandersetzen zu dürfen. Hauptsächlich deshalb, weil Leute denken, ich könnte ihnen Bitcoin organisieren. Ich habe keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen, aber irgendwie klappt es dann auch. So sieht dann so eine Ransom-Note aus, die liegt auf deinem Desktop. Und angegeben wird halt ein Tor-Hidden-Service und in diesem Fall ein Login. Und wenn man da draufklickt, kommt halt so ein Chat. Ja, ist ja etwas andere Gang jetzt in diesem Fall. Mal ein Screenshot von Blackbuster rausgesucht. Und die sagen also, sie wollen Geld haben. Und jetzt beginnt der Moment, für den sich so viele Leute interessieren. Ich werde also immer nach Vorträgen gefragt, dass ich genau das mal beschreiben soll. Und wie ich gerade schon sagte, ich beschreibe das nicht, ohne vorher zu sagen, wie man sich davor schützen kann. Weil das ist die Situation, in der man wirklich nicht sein möchte. Ja, der Chat geht natürlich ein bisschen länger. Ich habe ihn jetzt mal so inhaltlich grob zusammengefasst. Wir veröffentlichen in 10 Tagen. Wir haben einen Decryptor. Wir wollen in diesem Beispiel 100 Millionen. Ja, wir haben jetzt einfach mal 100 genommen, damit ihr ungefähr die Relationen seht, die die Verhandlungen betreffen. Und man sagt natürlich erstmal, Junge, beweis du doch bitte erstmal, dass du die Dateien hast. Ja, also vorher stellt man sich erstmal so ein bisschen doof. Es ist auf jeden Fall klug, irgendwie so ein paar doofe Sachen zu fragen. Ne? Was ist BTC? Irgendwie sowas, um den irgendwie zu vermitteln, dass man relativ dumm ist. Ja? Ja, man sagt dann so, okay, aber beweis doch mal bitte, dass du die Dateien hast. Und dann sagen die, kein Thema, hier ist die Liste. Ja, und dann kriegt man so ein Output von Tree oder Find oder was auch immer. Ja. Und dann sagen sie, such dir 3 Dateien aus, die schicken wir dir. Ja? Das heißt, sie geben dir die komplette Liste, du kannst dir 3 aussuchen, die kriegst du zurück und damit beweisen sie, dass sie alle Dateien haben. Ne? Hier ist deine docx, y, xlsx und zexe. Das Gute ist, die Liste der Dateien kriegst du für umme. Ja? Und die brauchst du, um den Schaden abzuschätzen, der beispielsweise bei einer Veröffentlichung droht, potenziell aber zum Beispiel auch für die DSGVO-Meldung. Also die Liste an Dateien gibt's kostenlos und in vielen Fällen, selbst wenn man gar keine Absicht hat zu bezahlen, lohnt es sich, die sich zu organisieren. Ja, kostenlose Leistung, die man hier kriegt. Und dann sagt man sowas wie, du weißt, wir stellen gerade von Tapes wieder her, das dauert zwar ein bisschen, aber eigentlich sind wir hier guter Dinge. Und dann sagen die, stell dir mal vor, wenn wir das alles veröffentlichen. Und man sagt so, ja, eigentlich ist da jetzt nichts großartig Kritisches dabei. Wir verkaufen das an die Konkurrenz. Auch immer ein sehr spannender Fall, ja, wenn man diese Gespräche führt, ja, und die betroffenen Unternehmen sagen dann, oh mein Gott, die verkauft das an die Konkurrenz, oh mein Gott, die verkauft das an die Konkurrenz. Wenn man sagt, okay, pass auf, ich mache euch ein Angebot, ich gebe euch die Daten von der Konkurrenz. Das würden wir nie machen. Ja, okay, aber eure Konkurrenz haltet ihr für so verkommen, dass die von irgendwelchen Gangstern für Bitcoin eure Daten kaufen? Also sagt man, kannst du gern probieren. Wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass sie dir da sonderlich viel Geld für geben. Ja? Außerdem muss man tatsächlich sehr traurigerweise sagen, die Veröffentlichung bringt meist einen sehr geringen Schaden für dich selber. Weiß auch, der Gründer und CEO von Motel One, Dieter Müller, der sich, nachdem Motel One gebreached wurde und alle Kundendaten ins Internet gegangen sind, geweigert hat, mit den Leuten zu verhandeln und eventuell diesen Schaden von den Kunden abzuwenden. Ja. Der Mann hat geringe Ansprüche an sich selbst und hohe Ansprüche an den Staat, denn an der gesamten Misere, ja, dass alle Motel One-Kunden jetzt mit Übernachtungsdaten und allem im Internet stehen, ist natürlich der Staat schuld. Denn der Staat hat noch keinen Weg gefunden, seiner staatlichen Hoheitsaufgabe gerecht zu werden und seine Bürger und Unternehmen vor kriminellen digitalen Angriffen zu schützen. Kann natürlich jetzt auch nicht seine Schuld sein. Ich habe schon gesagt, der Mann hat geringe Ansprüche an sich selbst, hohe Ansprüche an den Staat. Corona-Zeiten waren irgendwo im Bereich 100 Millionen Corona-Hilfen, die der eingestrichen hat. Dadurch hat Motel One am Ende seine Geschäftsergebnisse signifikant verbessern können und er hat noch ein paar Interviews gegeben, dass das eine Frechheit wäre und zu wenig. Aber tatsächlich mal, ja, man muss tatsächlich sagen, Motel One hat de facto keinen Schaden dadurch, dass diese Daten veröffentlicht wurden. Irgendwann, ich glaube, es war, man sieht es im Bild, 2021 wurde Accenture gebreached von Lockbit. Und das fand ich natürlich sehr interessant. Also haben wir auf dem Lockbit-Blog so den Countdown geguckt und so, oder? Und dann wurden irgendwann die Daten von Accenture veröffentlicht. Da hat man sich ja dann doch mal für interessiert. Das war aber total so ein Einzeldownload. Ja, du konntest jede Datei einzeln. Das war total unsortiert, umständlich, zeitaufwendig. Ja. Und die wurden auch immer wieder offline genommen. Und dann wurde die Deadline verlängert, wann die released werden. Und irgendwie sind sie jetzt nicht mehr zu finden. Ich denke, warum die Angreifer so und nicht anders veröffentlichen, ist ganz klar. In dem Moment, wo sie vollständig veröffentlichen, haben sie ihr Kind mit dem Bade ausgegossen. Es wird niemand mehr bezahlen. Wenn sie aber so scheibchenweise veröffentlichen, können sie potenziell noch weiter erpressen und dich doch überzeugen, denen etwas Geld zu geben. Denn für sie ist das ja eine Alles-oder-Nichts-Situation. Und diese Dateien zu veröffentlichen, dann haben sie halt statt irgendwie potenziell Millionen einfach nur ein mahnendes Beispiel für den Nächsten. Und ein Fall, wo ich wieder erzählen kann, eigentlich kein Schaden entstanden. Wir haben auch darüber gesprochen, das nennt man dann, also die Angreifer wollen Druck erhöhen, ja, sie machen inzwischen auch mal die Meldungen an die Behörden für dich, ja. Auch da natürlich einfach, um den Druck zu erhöhen, weil Druck ist alles, was die haben. Oder sie belästigen die Leute, die nicht zahlen, ja, rufen dann zum Beispiel dort an oder lassen dort anrufen oder erpressen eben die Kunden, um den Rufschaden irgendwie zu maximieren. Also die Gruppen arbeiten daran, diesen Rufschaden zu vergrößern. Ja, in unserem Beispiel sagen wir mal, wir würden jetzt irgendwie in Richtung einer Zahlung uns orientieren. Dann sagen wir, Bruder, wie sollen wir dir überhaupt vertrauen? Und dann sagt er, mein Freund, wir sind die Cybersworn-Gruppe, google uns, wir haben 5 Sterne auf Yelp. Und es ist natürlich wirklich wichtig für diese Mechanik der Verhandlung zu wissen, die müssen auch ihren Ruf schützen. Wenn die euch betrügen, dann wird das ja bekannt und dann zahlt ihnen niemand mehr. Das heißt, Vertrauen ist für die eine entscheidende Sache. Ja? Außerdem haben die auch den ganzen Rest des Internets noch vor sich. Dass sie jetzt ein zweites Mal dich erpressen, ist eher unwahrscheinlich. Aber dann sagst du sowas wie, ja, ey, boah, das mit den Tapes, kennst du ja, dauert, ey. Ha, pass auf, wir zahlen dir 25. Dann kommen wir wollen 100 und du hast noch 7 Tage, danach wird es teurer. Und du dann denkst, das ist natürlich jetzt auch wieder dieses Druck, ne? Wir wollen mehr Geld später. Und dann sagst du, ja, pass auf, Alter, in 7 Tagen sind wir fertig. Du kannst mir hier maximal 50 Millionen sparen. Das muss aber auch irgendwie ein Business Case für mich sein. Ich zahle dir 40, ja. Und dann sagen die, wir wollen 70, das ist unser letztes Angebot, es gilt nur 24 Stunden. Und dann sagst du sowas wie, ey Junge, je länger das hier dauert, umso weniger ist deine Dienstleistung für mich wert. Ich stelle ja hier gerade von Tapes wieder her. Und das ist der entscheidende Punkt in diesen Verhandlungen. Für die Angreifer geht es um alles oder nichts. Also die stehen vor einer Situation, dass sie entweder von dir Geld bekommen oder gar nichts. Und dann haben sie noch die Kosten, dass sie deine Daten veröffentlichen müssen. Und genau da musst du diesem Druck widerstehen. Der zeitliche Druck wird von denen nur deshalb angebracht, weil sie wissen, je länger du nicht zahlst, desto unwahrscheinlicher zahlst du. Insofern ist das durchaus sinnvoll in einer solchen Situation, wenn du die Zeit hast, auch tatsächlich auf Zeit zu spielen, weil die wissen, je länger der Spaß hier geht, umso unwahrscheinlicher zahlst du. Na gut, dann kommt irgendwie sowas, ja, okay, 60 Millionen, weil du es bist, letzte Preis, ja? Und dann sagst du, und das ist der Moment, den die Kunden meistens nicht wollen, ja? Dann sag mal, ja, okay, tut mir leid, ich erkläre die Verhandlungen für gescheitert, hätte hier eine Win-Win-Situation werden können, aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Und dann kommt, okay, lass mich mal mit dem Boss reden. Du verhandelst mit dem Level 1 Customer Support. Und der hat klare Grenzen. Und erst wenn der mit jemand anders reden muss über den Deal, den er dir machen kann, merkst du, dass du vielleicht langsam in einen Bereich kommst, der vielleicht für dich auch interessant ist. Ja? Natürlich kann auch das ein Spiel sein, aber in diesem Fall werdet ihr gleich sehen, war es nicht. Es gibt einen Boss. Dann kommt irgendwie sowas, ja, okay, 50%, allerletzte Preis, ja. Und dann sagst du sowas, ey, woher weiß ich, dass du die Dateien überhaupt wiederherstellen kannst? Ja, auch das erst ganz am Ende machen, weil das ja ein Interesse überhaupt signalisiert. Also die Prüfung, dass sie Dateien wiederherstellen können. Jede Ransomware-Gang bietet dafür an, schick mir 2 Dateien, mein Freund, entschlüssel ich dir, kriegst du zurück, schickst du ja, hier ist A encrypted und B encrypted und dann schickt er dir die entschlüsselten Dateien zurück. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, den man keinesfalls vergessen darf. Du musst dich vergewissern, dass dein Freund die Dienstleistung auch wirklich erbringen kann. Sonst riskierst du, mit diesen Leuten hier zu tun zu haben. Das war WannaCry. Ihr erinnert euch, die ganze Ransomware hat in der Welt nur 3 Bitcoin-Adressen angegeben. Und als ich die doppelten Screenshots gesehen habe mit dem gleichen Bitcoin-Wallet, war mir auch sofort klar, die werden die Zahlungen nicht zuordnen können. Hier besteht keine Absicht der Wiederherstellung. Und war ja auch bei WannaCry nicht so. Also wichtig, sicherstellen und erst spät sicherstellen, weil damit signalisierst du überhaupt Interesse an der, ernsthaftes Interesse an der Wiederherstellung. Und dann kommen die klugen Leute und sagen, ey, Vorsicht, wenn du zahlst, dann hacken die dich direkt wieder. Und das ist aber Quatsch. Übrigens hier, das ist, also auf dem Sixpack steht Mythos, auf dem nächsten Sixpack steht Realität, aber Dolly kann nicht so gut schreiben wie ich. Die Realität ist, der Rest des Internets wartet auf sie. Die haben überhaupt gar keinen Grund, nochmal dich zu hacken. Die geben auch übrigens Garantien, dass diese Ransomware-Gang dich nicht nochmal hackt. Es gibt aber genug andere. Also früher oder später musst du dich schützen. Und ich kenne mehrere Fälle, in denen die CEOs oder der Vorstand oder sonst was nach der Zahlung gesagt hat, jetzt haben wir es hinter uns, lehnt euch zurück. Fahrt die Systeme wieder hoch, alles rein ins AD und den MySQL-Server in die Cloud und gib ihm. Und kurze Zeit darauf war das Geschrei groß. Ja? Also ihr kommt sowieso nicht drum herum, euch besser zu schützen. Am besten macht ihr das, bevor ihr den Case habt. Aber egal, ob du zahlst oder nicht, die anderen werden kommen. Ja? Du hältst dir eine von 100 Gangs vom Leib und dummerweise machen die nicht so eine Garantie wie Schutzgeld, dass sie sagen, pass auf, wenn die anderen Gangs kommen, dann prügeln wir die raus oder so. Naja, dann sagen sie, hier ist unsere Bitcoin-Wallet, ja, die nehmen üblicherweise eine frische, brauchen sie auch, damit sie erkennen, dass die Zahlung von dir ist. Du nimmst üblicherweise eine frische und schickst mal einen Satoshi rüber. Ja. Achtung, das ist ein interessanter Moment, weil dann sehen die, wie viel Geld auf deinem Wallet liegt. Ja, in dem Moment beweist du, dass du über eine Summe verfügst. Es kann also durchaus auch interessant sein, an der Stelle vielleicht doch nur 40 da liegen zu haben, statt der 50 und zu sagen, ey, scheiße, Freitagabend, du weißt, wie das ist. Ne? Ich habe jetzt echt nichts. Dann sagen sie, ist angekommen. Und dann schickst du den Rest. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Hinweis, bezahle nur, wenn du einen Business Case hast. Du hast meistens keinen. Das Einzige, was hier eine Rolle spielt, ist, dass deine Wiederherstellung potenziell schneller geht. Alle sonstigen Folgekosten, die Systeme härten, die Systeme desinfizieren, Dinge maximal neu aufbauen, eine komplette Renovierung deiner Infrastruktur. Die Kosten hast du ohnehin, die hast du auch jetzt schon vor dir, weil du es eh machen musst, entweder bevor du gebreached wurdest oder danach. Das heißt, du musst diesen Case wirklich sehr genau durchrechnen, bevor du in Erwägung ziehst, eine solche Zahlung vorzunehmen. Wenn du es dann gemacht hast, kommt sowas wie, jo, wir haben deine Dateien gelöscht, hier ist das Deletion Log, also das Output von RM-RF. Das sieht dann so aus. Und ich meine, die haben sogar ihre Local Language auf Russisch eingestellt. Ja? Also man sieht hier unten die Translation für gelöscht und Verzeichnis gelöscht, also ein Output von RM-RF. Und dann sagen sie, jo, wir bereiten jetzt deinen Decryptor vor. Und man denkt, so bei den anderen geht das eigentlich immer relativ schnell. So nach einer Stunde fragt man mal nach. Und dann kommt jetzt, ey, ich kann den Typen nicht erreichen. Hab mal kurz Geduld, bitte. Und dann kann das manchmal ein bisschen dauern. Und dann kommt, ey, yo, hier ist der Decryptor, sorry, der Typ war draußen einsaufen, ja. Und An dieser Stelle zeigt sich, du würdest deinem Level 1 Support auch keinen Schlüssel geben, der Millionen wert ist, weil dann machen sie Side-Deals. Ja? Dann verkaufen die den Schlüssel über ihre eigenen Konten. Klüger hat das LFV gemacht, ne? Black Hat, bei denen war das so, die haben quasi, also auf ihrem Server war das Bitcoin-Wallet direkt angegeben und er hat das immer gepollt. Ja? Und das heißt, auch die Veröffentlichung von den Decryption-Tools und deinem Pentest-Bericht erfolgte automatisch. So haben die den Key von ihren Verhandlern weggehalten. Bei dieser Gang, die ich hier im Beispiel hatte, war es eben so, dass sie manuelle Interaktion oder direkte Interaktion mit ihrem Chef brauchten. Und die hatten halt echt nicht dessen Handynummer. Ne? Die können halt auch nur mit dem über diesen Chat kommunizieren. Aber ich bin ehrlich, die Stunden, bis wir den Decryptor hatten, waren etwas weniger entspannt, auch wenn ich mir relativ sicher war, dass sie die Zahlung machen würden. Und Kai kann noch mal ein bisschen was darüber reden, wie es dann auf der anderen Seite aussieht.
Wir machen noch mal einen kleinen Exkurs zu den Leuten, die auf der anderen Seite sitzen. Das Interessante an diesen Modellen ist, wir kommen auch gleich noch zum Level 1 Support. Das Interessante an diesen Modellen ist, dass sehr viel outgesourced ist, wie in der Wirtschaft auch. An sogenannte Affiliates, da ist einer. Das sind Menschen, die sozusagen auf eigene Rechnung für irgendeine Ransomware-Familie arbeiten und ihre Beute teilen. Die Deals sind meist 75% für diese Menschen, 25% oder 20% für die Gang dahinter, die Vermieter, den wir vorhin gesehen haben. Das hier ist Sébastien Vachon, ein Kanadier, inzwischen verurteilt. Der hat für Netwalker gearbeitet, wieder eine sehr große Familie. Und war der eifrigste Affiliate von Netwalker. Der hat Dutzende Angriffe gefahren und allein er hat 1400 Bitcoin eingesammelt mit diesen Erpressungen, damals 27 Millionen Dollar. Jetzt fragt man sich, wer ist so ein Mensch? Ja, dem ging es gar nicht so schlecht, das war sein Häuschen schon vorher, der wohnte da. In der Nähe von Ottawa, ein nettes kleines Häuschen, sieht ganz gemütlich aus. Der war Computertechniker an der Universität Ottawa. Aber der war so der Typ, Kleinkrimineller, der irgendwie so ein bisschen mehr will vom Leben als das, was ihm sein Dayjob bietet. Der ist auch schon mal mit Drogendelikten aufgefallen, hat 123 Kilogramm Marihuana vertickt. Kleinkram. Und ja, das war er dann beim Verhör, da war er nicht mehr so. Ich fand den Fall sehr interessant. Ich habe ihm ein bisschen zugeguckt. Man konnte dank Corona konnte man der Gerichtsverhandlung im Internet folgen, wenn man so einen Link sich geholt hat von den Behörden dort. Und ein stiller, freundlicher, nicht blöder Mensch. Wie gesagt, ich glaube, er wollte ein bisschen mehr vom Leben. Das wird er jetzt nicht mehr kriegen. Und er ist, auch deswegen ist er hier in der Sammlung, ein Beispiel dafür, dass die Täter Fehler machen. Auch das finde ich wichtig. Die sind nicht unfehlbar. In dem Fall hier war das FBI in der Lage, wie das FBI, die sind sehr aktiv seit einigen Jahren, die stufen Ransomware auf der Höhe von Terror ein, was ihre Ermittlungen angeht inzwischen. Nur so zur Wichtigkeit. Das FBI hat den Server geknackt, auf dem die Netwalker-Leute mit ihren Affiliates geredet haben. Na, die müssen ja reden miteinander. Ich war hier, ich war da und diese Affiliates, die müssen belegen, dass sie irgendwo eingebrochen sind. Dazu laden sie Screenshots hoch der kopierten Daten. Und in einem dieser Screenshots waren Metadaten. Screenshot 2.png enthielt Metadaten und in den Metadaten stand Sébastien Vachon. Passiert den Besten von uns. Außerdem nutzte er für die Kommunikation mit diesem Server zwar eine anonyme E-Mail-Adresse, war aber zu faul, die auch anonym abzurufen, sondern sendete sich die E-Mails weiter an seine private Mail-Adresse. Über die auch seine Amazon-Bestellungen liefen, sodass das FBI sofort auch seine Adresse hatte. Passiert den Besten. Ja, also die müssen miteinander reden, ne? Ganz kurz. Die brauchen irgendeine Infrastruktur, um zu kommunizieren und das ist meist der Ort, wo sie angegriffen werden von Ermittlern. Übrigens, Sébastien Vachon sitzt jetzt für 20 Jahre in den USA, danach dann noch 3 Jahre Bewährung und ich glaube, dann muss er noch die Freiheitsstrafe absitzen, die er in Kanada noch, länger. So, also, diese Leute bilden Banden, die sourcen aus, die sind relativ organisiert und es sind ganz normale Menschen, ja, keine Götter, keine Superhacker, es sind normale Menschen, die Fehler machen. Und diese Arbeitsteilung dieser Banden geht sogar noch viel weiter. Hier seht ihr die unterste Ebene. Hier seht ihr den Level 1 Support. Das ist à la Witte. Eine Frau, die in der Sowjetunion geboren wurde, sie hat dort mal Programmiererin für Funktechnik gelernt, sie ist inzwischen 57 Jahre alt, hat ein bisschen Pech gehabt im Leben, verwitwet, hat mit Scientology zu tun, egal. Jedenfalls, sie schlug sich so durch mit dem Programmieren von Websites, lebte in Suriname zu dem Zeitpunkt und programmierte auch für kleine Unternehmen so ein bisschen HTML und solche Dinge. Und dann bekam sie ein Jobangebot, 2017 von einer russischen Softwarefirma, so sagt sie es. Ja, mit der konnten wir auch reden. Da gab es so einen Einstellungstest online, da musste sie so ein paar technische Fragen beantworten, den hat sie bestanden und dann hat man ihr ein Jobangebot und hat gesagt, pass auf, 800 Euro im Monat kannst du von uns haben und dafür machst du hier so Entwicklertätigkeiten. Kam ein kleines Team mit 9 Leuten und die kannten sich alle nur über Jabber. Und ihr Job war es dann, und da fing sie dann doch an, drüber nachzudenken, ob das das Richtige ist, sowas zu programmieren, nämlich Webseiten mit der Benutzeroberfläche, auf der dann steht, ihr Computer ist infiziert. Entschuldigung, das ist wieder eine von Dollys Erfindungen, aber ich fand sie sehr hübsch. Und die Softwarefirma, für die sie dort gearbeitet hat, war Conti, eine der größten und organisiertesten Ransomware-Banden, die die Welt bislang gesehen hat, oder die größte und organisierteste. Und ja, à la Witte war, wie gesagt, relativ unbedarft am Anfang, das glaube ich ihr sogar, weil bei Jabba hat sie sich noch angemeldet mit ihrem echten Namen, à la Witte. Also dem Jabba-Server, wo die Gang miteinander kommunizierte und der dann später geleakt wurde durch ein Rogue-Mitglied dieser Bande, sodass ihr Name relativ schnell klar war. Deswegen war sie auch die Erste, die Probleme bekam. Also sie war in Suriname und eines Tages stand die Polizei von Suriname vor ihrer Tür und sagte, sorry, wir nehmen Sie jetzt mit, Ihr Visum ist abgelaufen. Und Ihre Computer und so sammeln wir auch alles ein und wir schicken Sie zurück nach Lettland, wo Sie herkamen. Sie sind hier nicht mehr erwünscht. Ja, der Flug landete dann seltsamerweise in Miami zwischen. Da stand dann wieder das FBI und nahm sie mit in ein Gefängnis nach Ohio. Und da blieb sie relativ lange, weil das FBI glaubte, okay, wir haben hier sozusagen die Hacker-Queen. Die kann uns was über Conti erzählen. Das war vor dem Leak. Ne? Das FBI hat sie vorher gefunden und hoffte, sie kann ihnen viel verraten. Aber sie kannte echt nur die 9 Leute aus ihrem Team. Das waren alles kleine, freischaffende Softwareentwickler, Systemadmins, die sich ein bisschen was dazu verdienen wollten. Sie konnte ihnen nicht viel sagen. Deswegen saß sie 2 Jahre dort im Knast ohne Prozess. Und es passierte einfach nichts. In der Zwischenzeit kam der Conti-Leak und alle Welt erfuhr über diese Gang. Inzwischen ist sie freigelassen worden aus den USA, ist wieder zurück, jetzt wieder in Lettland, in Riga. Die meisten Vorwürfe wurden fallen gelassen, außer einer Verabredung zum Computerbetrug, aber es reichte nicht, um sie weiter festzuhalten. Wie gesagt, sie lebt in Riga, sie tut mir wirklich etwas leid, inzwischen geht sie putzen. Das ist, ihr seht hier so die Struktur von Conti, das ist die unterste Ebene dieser wirklich organisierten Gang. Und wir reden hier über die Profis der Branche. Die hatten alles. Die hatten Chefs, die sich darum kümmerten, Büros anzumieten, in denen die Leute wirklich von 8 bis 5 gearbeitet haben. Ja, die kamen da. Die wurden über Foren angeheuert und für Dayjobs. Und die waren wie eine Firma organisiert. Ich zeige euch gleich noch 2 Mitglieder davon aus der Führungsebene. Bis heute sind nicht alle identifiziert. Vor allen Dingen nicht der Kopf der Bande Stern, der ist nur unter diesem Handle bekannt. Soweit ich weiß, weiß bis heute niemand, wer das ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass es schon auch sehr fähige Kriminelle in diesem Bereich gibt, aber es sind wenige. Und wenn ihr, so wie Linus, mit diesen Leuten zu tun habt, habt ihr nicht mit diesen Leuten zu tun, niemals. Also die machen sich die Finger da nicht mehr mit schmutzig, sondern es ist, wie gesagt, der Level 1 Support. Aber es ist auch ein Beispiel, ja, diese Banden machen Fehler, aber ja, sie können auch gar nicht so schlecht sein, wenn man Pech hat. Noch ein paar Gesichter. Hier ist einer der Manager. Maxim Golochkin, ähm, hat ein paar Softwarefirmen, ist pleite gegangen, kommt aus Abakan in Russland, lebt da, glaube ich, noch immer, soweit zum Beispiel seine Social-Media-Profile das hergeben. Der war zuständig dafür, dass, also die haben alle Virenscanner, die es auf dem Markt gab, sich so besorgt, und er musste testen, ob ihre Schadsoftware da durchgeht. EDR-Evasion heißt das, habe ich mir sagen
lassen. EDR-Evasion, ja.
Der baute auch den Kryptolocker, also die Daten verschlüsselt, also sein Team, er war Teamleiter und Manager. Ja, Maxim wandert gern, der hält nichts von Covid-Impfungen, der ist ein großer Putin-Fan und Verteidiger des Ukraine-Krieges oder des Kriegs, des Angriffs auf gegen die Ukraine und Anhänger irgendeines komischen indischen Gurus. Letztlich ein ganz normaler Mensch. Ist in Abwesenheit angeklagt in den USA, weil er Teil von Conti sein soll. Hier ist noch einer, eine Ebene tiefer, ein Teamleiter, Oleg Kucherov aus Tolyatti bei Samara, 50 Jahre alt. Ich finde den interessant, den Mann, weil er, also er nennt sich selber Reverse Engineer und Malware Analyst und scheint schon länger in der Branche zu sein, also länger als viele andere. Viele andere kommen wirklich aus legalen Bereichen und suchen verzweifelt einen Job. Viele können auch kein Englisch und finden in englischsprachigen Industrien da ja keinen Job. Also man könnte ja auch remote arbeiten und finden keinen Job. Sie können halt nur Russisch und gehen dann zu einer russischen Softwarefirma. Ja, Oleg verkauft zum Beispiel Zero Days im Darknet. Zumindest habe ich so ein paar Hinweise darauf gefunden. Und was ich auch interessant fand, der hat sich schon 2014 bei Hacking Team beworben. Hacking Team war hier beim Kongress schon ein, zwei Mal Thema. Das war eine recht berüchtigte Firma, die Späh-Software herstellte und von Phineas Fischer aufgebohrt und aus dem Wasser geblasen wurde. Und für Conti hat er Leute angeworben und geführt als Teamleiter. Ja, er grillt gern, er hat einen Shiba Inu namens Simba, ein kleines Häuschen, man sieht ihn da in seiner Straße. Wie ernst diese Gangs sind, sieht man unter anderem daran, dass die USA bereit sind, 10 Millionen Dollar zu zahlen für Hinweise auf die noch nicht bekannten Mitglieder. Das ist schon ein Haufen Geld. Und es heißt, dass diese Branche bis heute die ganze Welt in Atem hält und kaum einen interessiert. Und wie gesagt, ich finde das immer noch seltsam. Noch dazu, also Conti hat sich nicht, hat sich selber zerlegt. Ne? Das waren nicht Ermittler. Das hat nicht geholfen, à la Witte da einzusperren, sondern die haben sich selber ruiniert. Und ja, Linus wird jetzt noch mal einen kurzen Vortrag über die Lehren daraus halten.
Also was ich noch mal sehr wichtig finde, ist, ihr seht, die leben dann verhältnismäßig entspannt. Ja? Also wenn man überlegt, dass Conti oder mal Black Hat wurden irgendwie so um die, also üblicherweise werden denn immer so Einnahmen im 100-Millionen-Bereich, kriegen die hin, bis sie hochgehen. Ja, so ungefähr, das ist so die Region, wenn man sich das anschaut. Und so viel Geld scheinen die Leute an der Spitze ja auch nicht zu haben. Ich denke, Kriminalität lohnt sich vor allem wegen der Nebenkosten nicht. Ja? Also du hast, wenn dieses Geld übergeht, auf das Wallet geht, dauert es wenige Minuten, bis es von dort verteilt wird auf viele tausend einzelne Wallets. Also findet so ein Geldwäschevorgang statt. Früher gerne von Tornado Cash gemacht, heute vermutlich von anderen, weil der Betreiber von Tornado Cash im Knast sitzt und keinen Zugriff mehr auf seine Systeme hat. Die müssen sich in ihrer Interaktion sicher sein, dass es Menschen gibt, die lieber 10 Millionen haben können, wenn sie verraten, wer sie sind. Und das führt dazu, dass du auch echt extrem, sag ich mal, dein Freundeskreis wird sehr teuer, ja, weil du sicherstellen musst, dass jeder von denen keinen Grund findet, sich die 10 Millionen zu holen. Also es ist eigentlich insgesamt dann doch, glaube ich, kein Lebensstil, der sich empfiehlt. Das nur noch mal am Rande. Kommen wir zum Fazit. Wir wissen, wie die Angreifer vorgehen und wie man sich schützt. Von Conti, wir haben es nicht in dem Leak, die haben ein Manual, die haben halt Probleme gehabt, Nachwuchs zu finden, haben sie ein Buch geschrieben, so ein kleines PDF, wie man, jetzt musst du da klicken und dann musst du hier, ne, Bloodhound und dann guckst du da und dann kürzester Weg zu einem Domain-Admin, dann musst du das machen, dann musst du hier Mimikatz und das steht alles drin, ja? Die Angreifer, also du brauchst sowieso ein Wiederherstellungskonzept. Solange wir denen diesen Sumpf nicht trockenlegen, dass wir gezwungen sind zu zahlen, werden die das weiter tun. Da hilft auch kein Verbot der Zahlungen. Die Angreifer verlieren aber auch alles, wenn du nicht zahlst. Also wenn du in der unglücklichen Situation bist, in der du niemals sein willst, Stell ihnen glaubhaft in Aussicht, dass sie gar nichts bekommen. Das ist der einzige Weg, den Preis nach unten zu drücken. Sie wollen Druck erzeugen, beuge dich dem Druck nicht und nehme ihnen die Druckmittel. Also wann immer die sagen, hier, 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 Tage und so weiter, sagst du einfach, Moment mal, nee, also mach mal ein bisschen länger, also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also auf Zeit zu spielen, macht bei ihnen den Druck, dass sie das Geld nicht bekommen. Sie müssen einen Ruf pflegen. Dich zu betrügen schadet ihnen also mehr, als es ihnen selbst nützt. Ja, also es wäre für die, ist es günstiger, einfach den Nächsten zu hacken und ihr Glück da zu probieren, als dich nochmal zu hacken. Das heißt aber nicht, dass es andere nicht tun. Ja, also bitte, 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 ihr müsst euch so oder so schützen. Die Liste der extrahierten Dateien gibt's kostenlos. Die brauchst du für die DSGVO-Meldung. Schadet nicht, sich die abzuholen. Auch wenn du zahlst, hast du hohe Folgekosten. Du musst dich sowieso noch schützen und du musst dich auch vergewissern, dass du wirklich einen Business Case hast. Meistens hast du den nicht. Deswegen drücken die ja so bei der Zeit, weil sie wissen, je länger du über die Situation nachdenkst, umso mehr Möglichkeiten, dich da selber rauszuheben, findest du und umso besser geht's dir und so wahrscheinlicher ist es, dass sie ihr Geld nicht kriegen. Die Angreifer sind nicht unfehlbar. Und trotzdem brauchst du ein Wiederherstellungskonzept, so oder so, und zwar jetzt. Übrigens zum Thema unfehlbar hat mein Kollege Tobias gestern einen Vortrag gehalten. Der hat den Titel Unlocked Recovering Files Taken Hostage by Ransomware, weil wir als kleine Nebenaktivität unserer Aktivitäten in diesem Bereich noch einen Decryptor veröffentlichen. Dieser Talk ist Teil einer Reihe. Sie begann mit Hirnehacken, sie ging weiter mit Disclosure, Hack und Hackback von Kantorkel, Dominik und mir beim Camp. Sie hatte einen Höhepunkt gestern mit Unlocked, dem Release des Decryptors für Blackbuster von Tobias. Und sie findet hoffentlich ihr Ende mit Hirnehacken, Hackback Edition von Kai Biermann und mir, weil damit sollte jetzt zum Thema hoffentlich alles gesagt sein. Vielen Dank.
Danke. Wunderbar. Super, ja, vielen Dank an Linus und Kai.
Kannst weg machen, ja.